Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft.
Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Hallo, hier ist Laura und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen kosmischen Intermezzo. Heute habe ich ein Pen and Papers Rollenspiel mitgebracht, nämlich mein absolutes Lieblingsrollenspiel, Brindlewood Bay von Jason Cordova. Bei Brindlewood Bay spielen die SpielerInnen alte Damen, die ihren Ruhestand im neuenglischen Küstenstädtchen Brindlewood Bay verbringen wollen und die durch ihre gemeinsame Begeisterung für die Krimi-Bücher von der fiktiven Autorin Robert Masterson rund um die ebenfalls fiktive Superdetektivin Amanda Delacorte geeint sind. Diese Damen sitzen aber nicht nur einfach in ihrem Buchclub und lesen Bücher und machen sonst nichts, sondern sie sind als Amateurdetektivinnen auch in Brindlewood Bay unterwegs und lösen die dort irgendwie in sehr gehäufter Anzahl auftretenden Kriminalfälle und nennen sich auch selbst die Krimikennerinnen oder auf Englisch Murder Mavens. Im Laufe einer Kampagne, also mehrerer Spielrunden, werden sie dann schließlich feststellen, dass diese ganzen Mordfälle miteinander in Verbindung stehen und etwas mit einer finsteren Verschwörung in Brindlewood Bay zu tun haben, die eine stonische Gottheit, also eine Art griechische Gottheit aus der Unterwelt, heraufbeschwören will und damit das Ende der Welt, wie wir sie kennen, einläuten will. Und die Stimmung in diesem Rollenspiel wechselt sich ab zwischen gemütlich, also so wie diese typischen Cozy Crimes, zum Beispiel von Agatha Christie oder auch wie in den TV-Serien wie Mord ist ihr Hobby mit Jessica Fletcher. Also es wechselt sich ab zwischen dem und einer creepy, Lovecraftesken Atmosphäre, wobei am Anfang überwiegt erstmal diese Coziness. Und im Laufe einer Kampagne wird es immer düsterer, was auch von der Spielmechanik so angetrieben wird. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut in der Actual Play Kampagne The Ninth Step von Jason Cordova höchstpersönlich sehen. Einen Link dazu gibt es in den Shownotes, wenn ihr euch einen Einblick in das Spiel verschaffen wollt, so wie es sich Jason Cordova auch gedacht hat. Was auch noch witzig ist, was man erwähnen sollte, ist, dass Brindlewood Bay tut so, als sei man in einer Fernsehserie. Also wenn man eine Session beginnt, beginnt das Ganze auch immer mit einer Art Intro. Also in dem, man kennt das ja aus Mord ist ihr Hobby, dann kommt da eine Klimpermusik und man sieht dann Jessica Fletcher, wie sie ein Buch liest oder den Nachbarn zuwinkt oder gärtnert oder Fahrrad fährt. Und die SpielerInnen sind dazu angehalten, solche Szenen auch mit ihren Charakteren zu beschreiben. Beziehungsweise, wenn das Spiel so weit fortgeschritten ist, kann es auch sein, dass diese Szenen dann sehr gruselig gestaltet werden müssen. Und es gibt zum Beispiel auch die Mechanik, dass die Spielleitung eine Werbepause einführen kann und dann einer der SpielerInnen eine Werbepause improvisieren muss, um zum Beispiel einen Würfelwurf zu verbessern. Apropos Spielmechanik, also Brindlewood Bay basiert auf PBTA, also Powered by the Apocalypse, was ja diesen Play-to-Find-Out-Ansatz verfolgt. Das heißt, der Plot ist so nicht festgelegt, also der Plot entwickelt sich durch das Spiel, also wie gesagt, Play-to-Find-Out. Einerseits basiert es also darauf und andererseits auf einem von Jason Cordova eigens entwickelten Mystery-System, das mittlerweile den Namen Carved from Brindlewood, also so viel wie geschnitzt aus Brindleholz, trägt, weil Brindlewood Bay das allererste Spiel war, das dieses Mystery-System hat. Und der Clou bei diesem Mystery-System ist, dass es diesen Play-to-Find-Out-Ansatz ins Extreme treibt. Es gibt nämlich gar keine festgelegte Lösung. Das heißt, auch die Spielleitung weiß nicht, wer die Tat begangen hat oder wie sie begangen wurde oder warum sie überhaupt begangen wurde. Das Einzige, was die Spielleitung hat, ist eine Liste von Hinweisen, eine Liste von Verdächtigen mit kurzen Beschreibungen und eine Liste von Schauplätzen, ebenfalls mit kurzen Beschreibungen, die sie dann entsprechend der Spielleitung verwendet bzw. einbaut. Die SpielerInnen können dann mit einem Spielzug namens Rumschnüffeln Hinweise entdecken, wenn der Spielzug erfolgreich ist. Es ist wie bei PBTA so, dass man mit sechsseitigen Würfeln spielt. Das heißt, man wirft 2W6 und wenn es über eine bestimmte Schwelle ist, dann ist es erfolgreich. Beziehungsweise vielleicht hat es auch Komplikationen oder es ist eben gar nicht erfolgreich. Jedenfalls, wenn man dann mit dem Rumschnüffeln-Spielzug erfolgreich ist, kann man diese Hinweise entdecken und am Ende kann man mit dem Theorieaufstellen-Spielzug diese Hinweise verwenden, um Bonuspunkte auf diesen Theorie-Würfelwurf zu bekommen. Also es ist dann so geregelt, dass man mit 2W6 wirft. Die Komplexität des Falls wird abgezogen, typischerweise etwas zwischen 6 und 8. Und dann kommt pro Hinweis, den man sinnvoll in die Theorie verbaut, wobei die Spielleitung das entscheidet, ob das jetzt auch sinnvoll war. Darauf gibt es dann Bonuspunkte. Und wenn dieser Würfelwurf gelingt, ist die Theorie richtig und alles ist Fakt. Und das kann dann eben zu ganz unterschiedlichsten Theorien führen, die dann aber einfach in der jeweiligen Spielrunde stimmen. Bei sehr erfolgreichen Würfen kann man auch Hinweise auf die finstere Verschwörung entdecken oder Teile der Hintergrundgeschichte von Brindlewood Bay, die damit etwas zu tun hat. Oder es werden vielleicht auch Personen der finsteren Verschwörung offenbart. Und insgesamt kann man sagen, es ist nicht das Ziel, die korrekte Lösung hier zu finden in diesem Mystery-Rollenspiel, sondern gemeinsam eine kreative Lösung zu erarbeiten, auf die keine andere Spielgruppe gekommen wäre. Und das finde ich total reizvoll. Ich finde es vor allem auch cool, dass die narrative Verantwortung über das ganze Spielgeschehen und über die Spielwelt auf allen Schultern verteilt ist, nicht nur bei der Spielleitung. Ich selbst habe bisher das Einstiegsszenario 4-mal gespielt, also Vater über Bord, bei dem man ermitteln muss, warum der reiche Finanzier Albert Krause von seiner Yacht gestürzt ist und dann tot am Strand von Brindlewood Bay angeschwemmt wurde. Und jedes Mal gingen die SpielerInnen völlig anders heran und kamen auf unterschiedlichste Theorien und das habe ich so genossen. Ich selbst hatte dann ein ganzes Setup dafür. Ich habe so einen Tisch-Whiteboard, das man so mitnehmen kann. Also kann man auch einfach in den Koffer packen. Und dann habe ich die ganzen Verdächtigen, da habe ich Fotos zu kreiert auf Artbreeder, habe sie ausgedruckt und dann konnten die SpielerInnen sie mit Magneten an das Whiteboard pinnen und dann auch die Hinweise direkt daran schreiben. Ich habe euch jetzt zwei Theorien von je einer anderen sozusagen Paralleldimension von Brindlewood Bay mitgebracht. Also ich habe das ja, wie gesagt, 4-mal Vater über Bord geleitet und zwei der Theorien habe ich euch jetzt mitgebracht. Als erstes schauen wir uns die Gruppe der Krimikennerinnen an, die aus Eudora Ward Wilton, einer Hausfrau, Eglantine Keeling, einer ehemaligen Lokalreporterin aus Boston und Irma Stout, einer ehemaligen naturverbundenen Biologielehrerin besteht, die auch einen Hund namens Rogers hat, benannt nach ihrem verstorbenen Ehemann. Eudora wird euch jetzt mal berichten, was sich letztens bei ihr in Brindlewood Bay ereignet hat.
Du wirst es kaum für möglich halten, aber vor kurzem saßen Irma, Eglantine und ich beisammen, als der Sheriff Dalrymple zu uns kam und uns bat, ihn bei einem Fall zu unterstützen. Nun, eigentlich sollten wir nur ein paar Hinweise für ihn sammeln, aber wie es der Zufall so will, haben wir den Fall gelöst. Zuerst führte uns unser Weg unten an den Fischhafen, zu Etienne, dem Fischer, du weißt schon, dem Franzosen. Dort war der Leichnam nämlich aufbewahrt, es war in den kühlen Hallen bei den Fischen. Am Körper selber fanden wir Quittungen über sehr viel Geld und ein Fisch mit einer Ratte im Maul. Ich kann dir sagen, das war ganz schön gruselig. Als nächstes gingen wir zum Strand, weil du dir vorstellen kannst, dort ist der Leichnam gefunden worden. Also erschien uns das für eine gute Idee. Dort fanden wir einen Zettel auf dem Stand, ich kann nicht mehr. Und einen Diamantenohrring ebenfalls. Also, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe keine Diamantenohrringe. Schließlich wussten wir, dass es sich bei dem Opfer um den Geschäftsmann Albert Krause handelte. Er verbringt wohl schon einige Sommer hier in Brindlewood Bay oder vielmehr vor Brindlewood Bay auf seiner Yacht mit seiner Frau Allison Krause, seinen Kindern Sarah, David und Emily Krause. Wir hörten außerdem, dass eine Party stattfinden sollte und nun ja, da haben wir uns eingeladen. Außerdem ist es wirklich nur recht, dass man einer trauernden Familie vielleicht einen Kuchen oder einen Auflauf vorbeibringt. Nun, gesagt, getan, wir sind dorthin und haben wirklich allerlei merkwürdige Dinge herausgefunden. Außer der Familie waren an Bord noch Andrew, der Butler, Captain Curly, der Yachtkapitän, und nun ja, einige Partygäste. Wir fanden in seinem Büro, nun, wir haben uns umgesehen, wir sollten schließlich für den Sheriff ein paar Hinweise finden. Ein Anwaltsschreiben, wo es darum ging, dass jemand aus dem Testament gestrichen wurde. Zerrissene Familienfotos. Die älteste Tochter, Sarah, hatte gehört, wie Albert und ein Mann sich gestritten haben. Sie vermutete David, aber später stellte sich raus, dass das nicht der Fall war. Es wurde ein sehr teurer Hund vermisst und Aktienzertifikate in einem seltsamen Versteck. Im Endeffekt haben wir herausgefunden, wie es sich zugetragen hat. Es ist wirklich eine ganz schön aufregende Geschichte. Albert hatte eine Affäre mit Etienne, unserem Etienne. Tja, das erklärt auch, warum der so traurig war. Nun, jedenfalls, auf der einen Seite hatte ihm natürlich Geschenke gemacht, auf der anderen Seite hatte Andrew, der Butler, da es herausgefunden und ihn erpresst. Nun, während Albert immer weiter versucht hat, die Sucht und die Gier von Andrew zufriedenzustellen und in Ruhe seine Affäre zu haben, hatte seine Frau Allison auch eine Affäre. Mit Andrew, kannst du es glauben. Und es stellte sich raus, dass Emily, die jüngste Tochter von Albert, gar nicht seine leibliche Tochter war, sondern die leibliche Tochter von Andrew. Als er das herausfand, Albert meine ich, konfrontierte er Allison. Und die wiederum konfrontierte ihn damit, dass so viel Geld ausgegeben worden war, dass der Hund weg war. Diesen hatte Albert verkaufen müssen, es war ein sehr, sehr teurer Hund, um das Geld Andrew zu geben. Im Endeffekt war es eine sehr traurige Geschichte. Die beiden stritten sich, es kam zum Handgemenge. Allison schubste Albert über Bord. Er konnte so gerade noch ihren Diamantohrring erwischen bei dem Versuch, sich an ihr festzuhalten. Und ich schätze, das war das. Eine sehr traurige Geschichte, aber im Endeffekt bin ich froh, dass wir dazu beitragen konnten, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist.
Und so haben Eudora, Eglantine und Irma diesen Fall gelöst. Zu einer ganz anderen Theorie sind Ruby Violet Green, eine Oberst AD, die jetzt mit 5 Katzen zusammenlebt, Marilyn Medici, die reiche Witwe eines verstorbenen Industriemagnaten, die das eindeutig auffälligste Haus in Brindlewood Bay besitzt, weil, also wer besitzt denn sonst ein Haus mit einem Orchidarium, einer Cocktailbar, einer Gourmet-Speisekammer, einem Privataufzug und sogar einem eigenen Hausjungen? Und Birdie, einfach nur Birdie, weil auf einen Nachnamen verzichtet sie bewusst, das ist unter ihrem spirituellen Niveau. Auf eine ganz andere Theorie sind diese drei gekommen, nämlich hatten auch in dieser Paralleldimension Albert und Allison Krause Affären, aber davon wussten die beiden und das war okay, solange sie außerhalb des Hauses bzw. der Yacht blieben. Bei einer dieser Affären lernte Allison Aurelius kennen, den nichtsnutzigen Sohn von Marilyn, und weil dieser Hodenkrebs hatte, glaubten sie, dass eine Verhütung nicht notwendig wäre, aber Allison wurde schwanger und daraus entstand David, den sie als Alberts Sohn präsentierte, aber der eben es nicht war. Über die Zeit hinweg schwand der Reichtum der Krauses und das wurde noch weiter verstärkt dadurch, dass die Krause-Kinder aus Gewohnheit immer sehr teure Besorgungen machten. Der Familienfrieden wurde brüchiger. Irgendwann erfuhr Albert, dass David gar nicht sein leiblicher Sohn war und strich ihn aus dem Testament. Das führte zu noch mehr Streit. Und als Allison dann in Alberts Bett auch noch einen fremden Diamantohrring fand, war sie total wütend darüber, weil das entsprach ja nicht ihrem Deal. Und sie tat das einzig Logische. Sie nahm eine Pistole und konfrontierte ihn mit diesem Ohrring. David kam an dieser Stelle hinzu und erfuhr bei dem Streit, dass er gar nicht Alberts leibliches Kind ist und daher aus dem Testament gestrichen wurde. Aber Allison besaß letzten Endes nicht genug Stärke, um Albert ernsthaft zu verletzen oder gar zu erschießen. Und so entwaffnete Albert sie. Aurelius, der mittlerweile der Partner von Sarah war, also der ältesten Tochter von Allison und Albert, kam hinzu, bekam die Situation mit und mit einem Sack Zitronen, den der Butler letztens erst für die Cocktails gekauft hatte, schlug er Albert auf den Kopf, der ließ die Waffe fallen, stürzte über die Reling und ins Meer. Und David, der paranoid darüber war, dass noch Alberts Blut an den Zitronen kleben könnte, begann nachher außerordentlich viele Cocktails mit diesen Zitronen zu trinken, um sie unauffällig zu verbrauchen. Aber natürlich war das Ganze nicht unauffällig genug für das Trio Ruby, Marilyn und Birdie, die dann dahinter kamen, das Ganze sehr verdächtig fanden, dass er ständig mit einem Cocktail mit Zitronen aufgefunden wurde und schließlich auf diese korrekte Theorie stießen. Und auch hier haben sich einige merkwürdige, ja beunruhigende Dinge abgespielt. Wir hören jetzt Birdie, wie sie Kontakt aufnimmt zu ihrer verstorbenen Partnerin Poppy, die in ihrem Garten begraben liegt, und über diese Dinge berichtet.
Poppy, oh liebste Poppy, hörst du mich? Poppy, kannst du mich hören? Ja, ach, bei mir ist auch alles wie immer. Und das Katzenschreckgras, es wächst wunderbar. Insbesondere dort, wo wir deinen letzten Körper begraben haben. Ja, also bei mir gestern, ein bisschen ist was vorgefallen. Also gestern kam wieder dieser geistig unterbegabte Sheriff in unserem Buchclub. Du weißt, dieser Club mit der Bonzenfrau und der nach Katzen stinkenden Berufsmörderin. Ja, du hast ja recht, ich soll sie nicht so nennen. Sie sind alle Kinder dieser Erde. Natürlich, letztendlich sind wir alle eine Weltseele. Aber weißt du, sie haben noch einen weiten Weg, das zu begreifen. Ach, wo war ich? Ah ja, genau. Eine arme Seele ist wieder auf Reisen gegangen, aber nicht ganz freiwillig. Eine unschöne Geschichte, wie sie so oft geschehen. Du kennst sie. Ach, weißt du, so viele Jahre versuche ich, die Menschen von Frieden zu überzeugen. Doch es gibt so viel Hass und sie sind einfach noch nicht bereit für freie Liebe. Stell dir das einfach vor, sonst hätte diese Kette von Ereignissen auf diesem Boot gar keinen Anfang nehmen können, an deren Ende nun das Schicksal nachgeholfen hat und diese Seele dieses Erdenkindes auf seine Weiterreise geschickt hat. Aber ich denke, so sollte es wohl sein. Allerdings, da gab es schon etwas, was mich doch beunruhigt hat, während wir so die Pfade des Schicksals untersuchten. Und da fand ich nämlich in einem Papierkorb den Leichnam eines Fisches. Und plötzlich sprach dieser tote Fisch zu mir. Oh, bei Gaia, habe ich mich erschreckt, ey. Aber das ist auch kein Wunder. Auf diesem Boot und auch von diesem armen Tier, da gingen so richtig seltsame negative Schwingungen aus. Normalerweise hätte ich gesagt, das läge an der Trauer der Hinterbliebenen, aber das glaube ich eher nicht. Ich denke, das ist eher die erzürnte Seele des Verstorbenen. Aber ich frage mich, was will er mir mit dem Wort Abgrund sagen? Es ist doch seltsam. Naja. Ich denke, ich werde nachher einfach die Karten befragen. Oh, aber zuerst mache ich mir eine richtig schöne Tasse Tee aus den Zitronen, die ich mir vom Boot mitgenommen habe. Was ist das Rote da dran?
Ja, das waren die zwei Theorien. Wie ihr seht, waren sie komplett unterschiedlich. Und das Ganze macht eben, also mir macht das Ganze sehr viel Spaß, diese unterschiedlichsten Herangehensweisen zu sehen, die SpielerInnen da an den Tag legen. Und so macht es total Spaß, das gleiche Szenario mehrmals zu spielen, weil es dann immer komplett anders ausufert. Ja, als Fazit würde ich sagen, also Brindlewood Bay ist großartig. SpielerInnen, die von klassischeren Rollenspielen kommen, könnten eventuell etwas Eingewöhnungszeit benötigen, weil zum Beispiel eben bei Cthulhu oder Dungeons & Dragons der Input eigentlich so gut wie vollständig von der Spielleitung kommt. Also die Spielleitung beschreibt die Spielwelt und alles, was in dieser Spielwelt ist und auch die ganze Hintergrundgeschichte der Spielwelt. Aber bei Brindlewood Bay ist das eben nicht so. Da können die SpielerInnen auch und sollten sie auch die Geschichte und die Welt von Brindlewood Bay mitgestalten können. Ein Beispiel ist, was ich jetzt letztens in der Runde hatte. Also sagen wir mal, man braucht ein Tierheim. Und bei Cthulhu oder Dungeons & Dragons wäre es vermutlich eher so, dass ein Spieler danach fragt. Also die Spielleitung, gibt es in diesem Dorf ein Tierheim? Und die Spielleitung sagt eben nein oder ja und hat auch das ganze Setting des Tierheims parat. Und bei Brindlewood Bay ist es eben nicht so. Dann kann der Spieler sagen, ja, ich habe früher in einem Tierheim gearbeitet in Brindlewood Bay. Ich fahre jetzt dahin. Ich kenne auch die Angestellte sehr gut. Sie heißt so und so. Und dann macht der Spieler das einfach. Und das finde ich großartig. Man könnte jetzt meinen, vielleicht wäre das für Einsteiger nicht sehr gut geeignet oder für einsteigende Spielleitungen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte tatsächlich meine besten Erfahrungen einerseits mit der einen Gruppe, die mit dem PBTA, also und diesem Play-to-Find-Out-Konzept vertraut war, die eben zum Beispiel, wo der eine Spieler sagte, ich gehe jetzt in das Tierheim. Da hatte ich eine sehr gute Erfahrung, aber auch mit der Gruppe, die vorher überhaupt noch nie oder nur sehr wenig Rollenspiele gespielt hat. Also die ist total darauf eingesprungen und hat das Ganze sehr gut aufgenommen. Man könnte meinen, dadurch, dass man so viel improvisieren muss als Spielleitung, ist das vielleicht auch nichts für Anfängerspielleitungen. Aber auch das stimmt nicht. Ich selbst habe jetzt vor Brindlewood Bay nur 5-mal etwas geleitet. Und das war Cthulhu in 11 Tagen. Und ich muss sagen, also ich kam mit Brindlewood Bay sehr gut klar. Vor allem dadurch, dass ich nicht den Stress hatte, die ganze Zeit die Spieler in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ich meine, man kann ja auch bei Cthulhu die Hinweise zum Beispiel auch relativ flexibel gestalten. Es muss ja jetzt nicht so sein, dass der eine Hinweis nur dort existiert, auch wenn das Abenteuer es so sagt. Man kann es ja auch anders machen, aber bei Brindlewood Bay ist das wieder komplett anders. Das ist alles sehr locker und entspannt. Man kann Hinweise einfach irgendwo einbauen und braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, dass die Spieler nicht auf die richtige Theorie kommen könnten, denn es gibt ja keine festgelegte richtige Theorie. Und das macht das Ganze sehr leicht für eine beginnende Spielleitung. Das Spielsystem gibt es aktuell in Englisch als PDF, beziehungsweise die englischen Printbücher sollten demnächst auch kommen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren zumindest die Proofs aus der Druckerei da. Also eventuell ist zum Zeitpunkt, in dem ihr, liebe ZuhörerInnen, das hört, die Printbücher vielleicht schon da. Es gibt auch, also ich sage Bücher, es gibt nämlich das Grundregelwerk mit, ich glaube, 6 oder 7 Fällen. Und es gibt auch mittlerweile eine Erweiterung namens Nephews in Peril, die noch mehr Fälle einführt und auch sogenannte Sweep Weeks Mysteries. Das sind, ich sehe das so wie Filler-Folgen. Also es sind gar keine Folgen, die zu der finsteren Verschwörung beitragen. Man kann dort keine Hinweise auf die finstere Verschwörung finden. Aber es sind dann so Fälle, die meistens außerhalb von Brindlewood Bay stattfinden, weil die Krimikennerinnen irgendwo in den Urlaub fahren. Und dann passieren irgendwelche übernatürlichen Dinge und da müssen sie dann ermitteln. Auf Deutsch erscheint eine Übersetzung bei System Matters. Da gibt es aktuell ein Early Access PDF, das man kaufen und herunterladen kann. Das ist allerdings, zumindest zu diesem Zeitpunkt, nicht auf dem aktuellsten Stand mit der englischen Version. Also zum einen ist sie unvollständig und zum anderen gab es da auch ein paar Regeländerungen in der englischen Version, sodass ich jetzt eigentlich empfehlen würde, wenn jemand Interesse hat und das der englischen Sprache mächtig ist, die englische Version zu kaufen. Ich hoffe, ihr fandet dieses kosmische Intermezzo interessant. Wenn euch vielleicht interessiert, wie sich vielleicht meine Meinung ändern wird im Laufe von Kampagnen, denn die Geschichten rund um Eudora, Eglantine und Irma beziehungsweise Ruby, Marilyn und Birdie sind noch nicht auserzählt. Wenn euch also interessiert, wie sich meine Meinung eventuell weiterentwickelt und wie ich dann diese ganze Steigerung des Creepy Lovecraftesken und der finsteren Verschwörung wahrnehme, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar, dass ich vielleicht nächstes Jahr nochmal eine Fortsetzung dieses kosmischen Intermezzos mache. Ansonsten verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss.